Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute ist der 5.6.2024, der Tag der Aufzeichnung, und es geht um das schöne Thema Datenschutz und Spiele, Schatzkisten und KI-Verordnung. Ein Update zum Recht der Computerspiele. Ja, die Überschrift sagt schon, dass es um Themen aus dem Bereich Games geht. Und darüber spreche ich gerne, häufig und insbesondere heute öffentlich, das natürlich besonders gerne, mit meinem lieben Kollegen Christian Henner-Hentsch. Christian Henner-Hentsch ist Kollege an der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht der TH Köln. Er ist da Professor für Urheberrecht und für Medienrecht. Und in dieser Eigenschaft spricht er heute zu uns. Allerdings ist er nur auf einer halben Stelle Professor. Auf einer weiteren halben Stelle ist Henner-Hentsch Leiter Recht und Regulierung beim Game. Und der Game, das ist der Verband der Spieleunternehmer. Und ja, das ist ja fast traditionell ein interessanter Bereich geworden, lieber Henner, in Köln. Jedes Jahr die Gamescom im August, denke ich mal, ist es wieder soweit. Und im April habt ihr Zahlen vorgelegt. Bevor wir über die rechtlichen Dinge reden, die euch bewegen, wie geht's der Gamesbranche? Und erstmal hallo. Hallo, lieber Henner.
Hallo, lieber Rolf. Schön, wieder hier zu sein. Immer wieder spannend, mit dir über solche Themen zu sprechen. Genau, heute machen wir das mal öffentlich. Und gerne auch über die Gamesbranche, was ja ein gewisses Steckenpferd von mir ist, was ja auch die Kombination schon zeigt. Eben einerseits an der Forschungsstelle, wo ich ja schon viel länger als in der Gamesbranche tätig bin. Und dann eben jetzt noch an der Forschungsstelle, wo wir auch einen besonderen Schwerpunkt Games ja im Masterstudiengang eingerichtet haben, mit dem ersten Games-Modul in Deutschland, wo auch Games-Recht mal gelehrt wird. Und deswegen freue ich mich, hier zu sein. Du hast vollkommen recht, Köln ist und bleibt das Herz der Games-Welt, zumindest einmal im Jahr zur Gamescom, wenn 500.000 Menschen nach Köln kommen und Games feiern. Und das zeigt einfach auch, dass Games in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Also in Deutschland ist das Durchschnittsalter in der Zwischenzeit bei 40 Jahren. Das heißt, es ist nicht nur ein Medium, was von jüngeren Menschen gespielt wird, sondern eben quer durch alle Altersgruppen. Die größte wachsende Gruppe sind die Silver Gamer, also diejenigen über 60, die dann auch Zeit haben, wieder mehr Zeit haben zu daddeln, natürlich auch das Geld, um was auszugeben. Also das ist in der Zwischenzeit über alle Altersgruppen. Es ist auch in beiden Geschlechtern, 48% der Spielerinnen, also der Spieler sind weiblich. Und insgesamt sind es circa 60% der Deutschen, die spielen. Ist also angekommen überall in der Gesellschaft. Und das führt natürlich dazu, du hast es gerade mit den Marktzahlen angesprochen, dass es nicht nur ein Thema ist in aller Munde, dass es einen kulturellen Impact hat, also insbesondere auch in Köln, sondern natürlich auch einen wirtschaftlichen, ganz klar. Und da ist Deutschland einer der größten Märkte für Computerspiele weltweit, muss man so sehen. Also in Europa jedenfalls der größte, mit circa 10 Milliarden Umsatz. Wenn man das jetzt mal in Verhältnis setzt, die Musikindustrie macht 2 Milliarden. Die Fußball-Bundesliga macht auch so circa 2 Milliarden. Kino macht weniger als 2 Milliarden. Also die Gamesbranche verdient in der Zwischenzeit mehr Geld als Fußball, Film, Musik und Kino zusammen.
Da muss ich mal gerade Stopp sagen. Also, wir reden, spannend, mit einem Wort. Wir reden natürlich nicht von dem E-Games-Fußball, ne? Der gehört dazu. Ne? Wir reden richtig von der Fußball-Bundesliga. Das ist ja. Wirklich interessanter Punkt, den du hier gerade aufmachst, der vermutlich nicht jedem bekannt ist. Ihr seid ja wirtschaftlich wer? In der Republik.
Ja, jetzt muss man nur sehen, dazu wäre ich jetzt gleich noch gekommen. Das eine ist der Umsatz. Ja, da wird viel verkauft in Deutschland und Deutschland ist ja auch ein reiches Land, weswegen sich viele Menschen das auch leisten können. Aber die Produktion, die findet halt nicht in Deutschland statt. Da haben wir nur wenige Studios, die weltweit an der Spitze mitspielen können. Und die großen Titel, die werden einfach in Kanada produziert, ja, oder in den USA oder in Rumänien oder in Schweden oder in Polen und in Frankreich und so weiter, aber eben nicht in Deutschland. Das muss man dabei sehen. Das hat historische Gründe. Deutschland war ein starker Entwicklungsstandort in den 90ern. Dann kam eben die Killerspieldebatte und da ist ganz viel Kapital abgeflossen, sind ganz viele Studios gekauft worden, mussten zumachen und so weiter. Es ist einfach eine Frage, wie der Standort dann eben auch unterstützt wird und wie das beim, denn man steht im weltweiten Wettbewerb. Das Kapital ist ein scheues Reh und da, wo die besten Rahmenbedingungen sind, da lässt es sich nieder und in dem Fall offensichtlich nicht in Deutschland.
Aber ihr kommt trotzdem klar in Deutschland mit den rechtlichen Rahmenbedingungen.
Muss ja, ohne Frage. Also jeder, der seine Spiele in Deutschland oder besser gesagt in der EU anbietet, der muss ja darauf achten, dass er auch compliant ist. Da haben wir ja viele Regelungen, die da zutreffen. Ganz neu natürlich auch die KI-Verordnung. Das gilt natürlich auch für die Datenschutzgrundverordnung. Das gilt natürlich auch für Jugendschutz. Und das gilt für viele andere Themen, die du vorhin genannt hast. Also insofern, ja, klar, jeder Anbieter hat eine Niederlassung in Europa. Und jeder Anbieter ist nicht nur bemüht, sondern tut alles dafür, dass die Regelungen eingehalten werden. Das ist aus mehreren Gründen nicht nur rechtlich, sozusagen, weil die Aufsicht vielleicht draufhauen könnte, sei es im Datenschutz oder bei künftig auch KI oder im Jugendschutz, sondern vor allen Dingen auch aus eigenen Gründen. Denn Spiele sind ja letztendlich eine Story, wo man Menschen binden will über lange Zeit. Die großen Titel, die werden über 10, über 20 Jahre, nehmen wir Counter-Strike, einen der erfolgreichsten E-Sports-Titel, der seit über 30 Jahren weitgehend unverändert am Markt ist. Und da hat man natürlich ein Interesse daran, die Spieler in diesem Titel zu halten. Es darf nicht toxisch werden, wie man sagt, ne? Und wenn wir eben da tatsächlich Hass und Hetze in so einem Spiel haben, wenn es vielleicht eben auch Datenschutzverstöße gäbe, die dann publik werden, wenn es vielleicht irgendwie Dark Patterns gibt, ist so ein Sprich, eine Geschichte, oder Hochrisikoanwendungen von KI, dann sorgt das natürlich dafür, dass die Leute sich nicht wohlfühlen in dem Spiel und dann mit den Füßen abstimmen und dann gehen die. Und dann ist so ein Spiel, so eine IP, dauerhaft kaputt und beschädigt.
Letztendlich geht es darum, dass Publisher ihr Spiel schützen wollen. Die müssen darauf, wollen ja achten darauf, dass das Spiel möglichst umfassend und langfristig ausgewertet werden kann. Und das geht natürlich nur, wenn es keine Image-Schäden gibt. Welcher Art auch immer. Das kann Datenschutzvorfall sein, das kann eben Hass und Hetze in einem Spiel sein, das können Bots sein, das kann irgendeine Hochrisiko-KI-Anwendung sein, die verwendet wird und so weiter. Und deswegen ist man allein deswegen schon darauf bedacht, all diese Risiken auszuräumen. Ja, also deswegen, das eine ist das Regulatory Framework, dass man eben versucht, eben compliant zu sein. Das andere ist aber ein eigenes Interesse daran, dass das Spiel funktioniert. Denn wenn einmal so ein Schaden da ist und die Spieler gehen, dann kommen die nicht mehr wieder. Ja, und dann ist eine Investition in eine IP, vor der ja teilweise mehrere hundert Millionen sind bei den Blockbustern, so ein Red Dead Redemption, das war eine 500 Millionen Euro Invest. Und das will man natürlich über möglichst lange auswerten. Wenn da gleich am Anfang ein Datenschutzvorfall zum Beispiel ist, dann würden ganz viele Leute das Spiel nicht mehr spielen und dann ist das eben vorbei. Also das sind zwei Ebenen, warum man die Vorgaben einhalten will.
Genau, also sprich der zertifizierte Datenschutzbeauftragte des Game mit GDD-Zert. Und das ist natürlich ein guter Punkt, den Datenschutz vielleicht mal zuerst anzusprechen. Wir können ja noch Jugendschutz und KI nehmen hinterher. Beim Datenschutz, es gibt doch, wenn ich das richtig sehe, zwei, sind es Geschäftsmodelle oder jedenfalls Modelle. Das eine sind die Free-to-Play-Spiele, die nichts kosten. Und das andere sind die Spiele, die etwas kosten, die man erwirbt, die auch vielleicht in anderen Kontexten gespielt werden. Und es werden natürlich auch je nachdem, wie man spielt, unterschiedliche Refinanzierungsmodelle existieren. Kannst du das vielleicht mal differenzieren mit Blick auf die Frage, wie läuft es bei der Datenverarbeitung hier wie da und was sind die Rechtsgrundlagen? Also einfach nur mal so ein kleines einen kleinen Grundkurs Datenschutz, Daten und Games, weil ich glaube, das ist ganz spannend, wie da die Abgrenzungen sind.
Ja, also du hast vollkommen recht, es kommt also so ein bisschen auf das Geschäftsmodell an, wie refinanziert man sich. Da war eins vorausgeschickt, was bei Games besonders ist, Werbung spielt in der Regel keine große Rolle. Also anders als Social Media, die ja ausschließlich werbefinanziert sind oder viele andere Plattformen, sind Games ja gerade entweder gegen Geld zu erwerben, also dass man eben wirklich ein Spiel als Vollpreistitel kauft, oder sind Free-to-Play zu spielen, dass man also gar nichts bezahlen muss, um das Spiel zu installieren, dann aber im Spiel die Möglichkeit hat. Es ist keine Pflicht, sondern die Möglichkeit hat, wenn es einem gut gefällt, sich nochmal irgendwelche Inhalte zu kaufen oder vielleicht noch eine Erweiterung oder vielleicht noch eine extra Bonusgeschichte, irgendwelche Skins, also dass man dann eben besondere Kleidung erhält, all solche Dinge. Das kann man sich dann noch zukaufen und das ist eben ein weit verbreitetes Geschäftsmodell und natürlich die Kombination aus beiden. Also gerade bei teuren Spielen hat sich eben herausgestellt, dass ein Preis, Vollpreis, man nicht mehr als 50, vielleicht 70 Euro verlangen kann. Und alles, was teurer ist, legt halt keiner seinem Kind unter den Weihnachtsbaum. Und deswegen ist dann eben so eine Mischkalkulation, dass man sagt, dann steigen wir halt bei dem Preis 71 Euro oder 60 Euro und versuchen dann zusätzlich noch über Lifetime Services, dass man dann eben nochmal extra Angebote macht, dann noch weitere Refinanzierungsquellen zu erschließen.
So, kurz Nachfrage. Da würden wir aber doch wahrscheinlich die datenschutzrechtliche Ebene so ein bisschen verlassen und in andere Regulierungsfelder geraten mit den im Spiel angebotenen Zusatzdiensten, die man erwerben kann.
Genau, da sind wir im klassischen Zivilrecht und ja. Würde man meinen, erstmal Kaufvertrag, aber da gibt es in der Zwischenzeit eigene Regelungen. Da gab es die Digital Content Directive auf europäischer Ebene und das ist jetzt eben europäisch harmonisiert worden, wie das mit Gewährleistungsansprüchen aussieht, welche Pflichten es gibt, eine Update-Pflicht. Wie das denn bei einer Beendigung des Vertrages ist und so weiter.
Ja, wollen wir darüber gleich nach dem Datenschutz sprechen, sonst kommen wir so ein bisschen durcheinander. Also ich hatte es nur erwähnt, um den mehr oder weniger die Tür gerade schon mal zu zeigen und gleich durchgehen.
Aber datenschutzrechtlich ist jedenfalls klar, auch nach dieser Digital Content Directive, dass natürlich Daten auch eine Form von Bezahlung sind. Ja, aber man muss sehen, es sind keine Daten, die dann anschließend genutzt werden, um sie zu monetarisieren. Hier werden keine Daten verkauft, um dann Werbung zu treiben, irgendwie was zu targeten und so weiter und so fort, sondern die Daten werden in der Regel, jetzt reden wir über den Zweck, erhoben, um das Spiel laufen lassen zu können. Ja, also das heißt, die Datenverarbeitung, um abrechnen zu können, wer ist mein Kunde, Jugendschutz gewährleisten zu können, wie alt ist der denn eigentlich, darf der das Spiel spielen, da sind Zwecke dabei, dass man eben sagt, naja, was hat er denn für ein Endgerät, was er nutzt, damit das Spiel darauf auch richtig funktioniert, bis hin dazu, dass man eben auch Updates dann auch wieder drauf spielen kann, wozu es ja sogar eine Pflicht gibt, all solche Dinge. Das sind erstmal die Basisverarbeitungen.
Also das wäre Vertragserfüllung, ne? Bitte? Das wäre Vertragserfüllung am Ende des Tages.
Immer eine Vertragserfüllung. Und dass man über die Einwilligung geht, ich meine, Einwilligung braucht man bei besonderen Kategorien von Daten. Die Daten, die ich jetzt aufgezählt habe, fallen da wohl nicht drunter. Das heißt, eine Einwilligung braucht man im Games-Bereich, weil man ja zu jedem Kunden immer einen Account hat und damit einen Vertrag, eine Accountbindung. Wird man also immer auf dem Vertrag sozusagen aufbauen können. Die Einwilligung gibt es in Ausnahmefällen, wenn es dann ein Newsletter gibt oder sowas in der Richtung, unabhängig vom Spiel. Das sind so Fälle. Ne? Aber in der Regel ist es bei Computerspielen immer der Vertrag. Ne?
Wenn ihr das Spielverhalten, ich nenne es mal so ein bisschen, vertraglich bedingt oder wie auch immer beobachtet, um dem Spieler, würde man sagen, aus seinen Fähigkeiten raus Impulse oder ein besonderes Angebot machen zu können. Fällt das da auch drunter? Passiert das überhaupt?
Ja, bei der nächsten Kategorie. Ich hatte ja angesetzt, es gibt verschiedene Daten, die verarbeitet werden. Das erste sind erstmal ganz normale Kundendaten, die man erheben muss, um das Spiel zum Laufen zu bringen. Das andere sind natürlich dann weiter im Spiel Daten, die in der Regel dann aber auch anonymisiert werden zu der Frage, naja, wo kommt denn der Spieler, die Spielerin weiter? Wo hakt es denn? Wo ist vielleicht das Gameplay nicht mehr attraktiv? Denn man will ja so ein Spiel weiter attraktiv halten, gerade wenn es Multiplayer-Spiele sind, dann hat man eben vielleicht plötzlich für eine Seite ein Übergewicht oder irgendwo gibt es einen gewissen Vorteil, der sich rausstellt oder eine Seite, da sind einfach viel mehr Charaktere, die einen Charakter spielen. Und dann ist das nicht mehr balanciert. Also man spricht vom Balancing im Spiel. Die Spielregeln. Ne? Also auch bei der Formel 1, wenn einer immer gewinnt, dann muss man vielleicht gucken, dass man dem ein paar extra Kilo hinten reinpackt, damit man das wieder spannend macht. Oder wenn einer über 15 Jahre immer deutscher Meister wird, dann muss man vielleicht auch mal überlegen, wie kriegt man so eine Bundesliga wieder spannend. Ne? Und so ist das eben auch in Computerspielen, dass man da Daten für braucht, um dieses Spiel spannend zu halten, im Balancing gestalten. Aber das ist natürlich immer ohne Personenbezug. Die braucht man ja auch gar nicht. Gerade hier geht es ja um Big Data. Hier geht es ja darum, nicht ob der eine scheitert, sondern ob wirklich alle scheitern und man dann an diesem Level, an dieser Schwierigkeit und ob man hier nachbessern muss. Das sind natürlich einerseits das sozusagen das Game Design, die Spielregeln, aber auf der anderen Seite auch die Frage, wo gehen denn vielleicht manche Spieler besonders gerne hin, welches Level gefällt ihnen besonders gut, was wünschten die sich? Und dann kann man natürlich auch hier anonymisiert ableiten, die finden mehr Freiheit besser, dass man eine Open World erkundet, oder die finden mehr Kämpfe besser und deswegen schafft man den Kampfszenen, oder sie möchten mehr Questen und möchten vielleicht mehr rätseln. Ne? Das kann man da eben auch ablesen.
Aber ihr macht keine konkreten spielerbezogenen Angebote, entnehme ich dem, sondern ihr macht das Spieldesign im Ganzen. Also seid jetzt nicht, also der ist jetzt besonders fix und der kriegt dann jetzt mal eine besondere Challenge, damit es dem nicht langweilig wird. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, so ein Spiel interessant zu gestalten.
Da hätten wir allerdings nicht nur datenschutzrechtlich Schwierigkeiten. Also da ist das eine ja klar, da werden Daten verarbeitet. Auf welcher Grundlage? Vertragserfüllung. Jetzt ist die Frage, gehört zu der Vertragserfüllung auch dem Individuum einen spannenden Spielbeitrag, also ein spannendes Spiel zu machen? Je individualisierter ein Spiel ist, kann das durchaus sein. Und wenn das dann die Verabredung ist mit dem Kunden, pass mal auf, du kriegst ein individualisiertes Spiel und da wächst das mit deinem persönlichen Schwierigkeitsgrad und so weiter, dann kann das sicherlich auch drunter fallen. Wenn das allerdings genutzt wird, um Produkte anzubieten und solche Dinge, mache ich mal ein Fragezeichen dahinter, ob das denn vom Vertragszweck noch umfasst wird. Wir kriegen aber viel mehr ein Problem mit dem UWG. Ja, das sind dann sogenannte Dark Patterns, wo man dann wahrscheinlich drüber nachdenken müsste, sind die schon auf der schwarzen Liste oder wenn nicht, kommen die vielleicht auf die schwarze Liste, denn nächstes Jahr bei der Europäischen Kommission ist in Arbeit ein Digital Fairness Act, wo man eben ganz viele Bereiche der digitalen Wirtschaft nochmal durchgeht, was ist denn erlaubt, was ist nicht erlaubt. Also diese Dark Patterns, also jetzt ich übertreibe mal ganz krass, da ist jemand in einem Spiel und kommt nicht voran und scheitert dreimal und dann kommt das Angebot, pass mal auf, hier bekommst du dein Schwert angeboten, mit dem du alle Probleme lösen kannst.
Okay.
Ne? Das wäre sicherlich ein Dark Pattern, was problematisch wäre. Und wir, ich glaube, weniger datenschutzrechtlich als vielmehr lauterkeitsrechtlich größte Bedenken hätten.
Ja? Also ich würde sagen, man hätte beides.
Pay to win, das nennt sich dann auch Pay to win, diese Spielmechaniken, dass man also dafür bezahlen muss, am Schluss ein Level abschließen zu können.
Gibt es aber auch.
Es gibt nichts, was es nicht gibt, aber sagen wir mal so, wenn das am deutschen Markt unterwegs ist, dann würde sich da sicherlich eine Verbraucherzentrale sehr schnell melden und das abmahnen, wie sie das ja bei anderen, wie dem Kündigungsbutton oder wie auch immer, der neu eingeführt wurde, auch tun. Also da gibt es durchaus selbstreinigende Kräfte am Markt. Ich sprach auch schon davon, wenn ein Spiel toxisch wird, wenn sich sowas rumspricht, dass hier immer direkte Kaufappelle, die nach § 6 UWG verboten sind, stattfinden. Ne? Das ist eben diese verbraucherschutzrechtliche Geschichte oder andere Praktiken, das spricht sich rum und dann gibt es Abstimmungen mit den Füßen und die Gamer sind weg.
Und wahrscheinlich gibt es ja bei euch auch von Verbandsseite an der Stelle Warnsignale, Stoppleuchte und so weiter, dass das auch kommuniziert wird, wo die Grenzen verlaufen, nehme ich an.
Nicht als Verbandsvertreter, sondern als Kollege an der Forschungsstelle. Deswegen kann ich nicht so konkret sein, aber natürlich klären Verbände auf, das ist deren originäre Aufgabe, Workshops, Webinare zu machen, wo sie dann informieren über die aktuellen Entwicklungen. Aber letztendlich muss jedes Unternehmen für sich wissen, wie hart am Wind segelt man. Das gilt für den Datenschutz, das gilt fürs Verbraucherschutzrecht. Also dieses Vorteil durch Rechtsbruch, ne, das Gibt es sicherlich auch. Aber ist immer die Frage, wie weit kommt man?
Ja, auf jeden Fall. In deiner Eigenschaft als Professor in der Vorlesung wird das rechtlich Belastbare gelehrt und davon gehen wir dann auch mal aus, dass das auf dem Markt so passiert, in der Tat. Ne? Das muss jeder für sich selber natürlich mit der eigenen Rechtsabteilung prüfen und verantworten, aber man hört schon raus, ne? Es ist natürlich in der Tat ein sehr enger Kontakt zum Kunden, den man hat, oft auch zum jugendlichen Kunden. Und an der Stelle kann ich mir schon vorstellen, dass das ein durchaus stark unter Beobachtung stehendes Feld ist, das da beackert wird, was ja auch nachvollziehbar und verständlich ist. Da wird sich, glaube ich, keiner auch ernsthaft Gedanken darüber machen, dass das richtig so ist, dass man an der Stelle eben genau hinschaut, damit das ein gutes Geschäftsmodell bleibt. Ne? Und das ist ja plausibel, klar. Gibt es im Datenschutz denn sonst noch Bereiche? Wir haben die Ermächtigungsnormen durchgesprochen. Wir würden in der Regel über die Vertragsdurchführung gehen. Man kann an Einwilligungen denken, Werbung sowieso, lassen wir mal außen vor, aber das Hauptaugenmerk liegt bei euch bei der Durchführung des Spiels und das ist die Erlaubniskategorie, ne, die ihr da benutzt. Ne, also das klingt mir auch plausibel. Ne? Das ist ein bisschen Unterschied zu anderen Angeboten am Markt. Das ist, wenn ich es mal bewerten soll, natürlich ein großer Vorteil. Ne?
Naja, in der letzten Zeit haben ja die meisten, muss man mal denken, Digital Content Directive, auch Social Media schließen ja in der Zwischenzeit einen Vertrag. Mhm. Und nachdem jetzt eben die Klarheit kam, dass Daten auch eine Gegenleistung sind, haben wir ein synalagmatisches Verhältnis. Und damit mit dem synalagmatischen Verhältnis sind wir ja auch wieder im Vertrag. Deswegen werden wohl auch zu den Plattformen dann das Ganze auf die Vertragserfüllung stützen. Klar.
Ja. So ist der Wille des Gesetzgebers, wenn auch der Europäische Datenschutzausschuss da vielleicht hier und da noch so ein bisschen Fragezeichen setzt, wo zumindest mal der Gesetzgeber sie teilweise auch wirklich nicht mehr sieht, sondern das wirklich mehr oder weniger auf dieser Basis auch sieht. Ne? Zahlen mit Daten ist ja nun mal das. Ne? Und manchmal kommt sogar von vom Europäischen Datenschutzausschuss kam das Argument, das ist ja wie Organhandel, wenn man mit Daten zahlt. Als Urheberrecht natürlich, glaube ich, auch ein bisschen dagegen, das so zu sehen, denn das ist ja nun mal im Urheberrecht mit seiner Persönlichkeit in Anführungsstrichen zu zahlen, wenn man das will. Ja, seit vielen Jahrhunderten hätte ich fast gesagt, Tradition. Also ich finde, das ist ein Argument, das müsste man sich bei der Datenschutzaufsicht durchaus entgegenhalten lassen, dass das so nicht passt. Ne?
Ja, natürlich, es sind alles Persönlichkeitsrechte, aber da hat eben auch ganz klar das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass das auch vermögenswerte Positionen sein können, die gehandelt werden können. Und das ist letztendlich auch die Frage, wie steht man dazu? Betreibt man hier Verbraucherschutz im klassischen Sinn mit dem aufgeklärten Verbraucher, wo man sagt, naja, der Verbraucher, wenn er sein Geld verjubeln will, wenn er seine Daten weggeben will, dann soll er es tun, er muss es nur wissen. Das ist der verbraucherschutzrechtliche Aspekt, Transparenz, Ausrufezeichen zu setzen, dafür zu sorgen, dass man eben eine aufgeklärte Entscheidung treffen kann. Oder ja. Und dann eben die gleiche Frage, wie geht man damit jetzt im Datenschutz um? Ist Datenschutz jetzt eine besondere Form des Verbraucherschutzrechts, also Aufklärung, Datenschutzerklärung, dann eben auch die Einwilligung, damit auch jeder weiß, was er tut? Ist das jetzt Verbraucherschutz? Oder ist das tatsächlich Persönlichkeitsschutz, also ein absoluter Schutz, der dann aber auch natürlich dem Verbraucher die Möglichkeit nimmt, Entscheidungen zu treffen? Also die Frage, wie bevormundend soll der Staat hier werden oder nicht? Verfassungsrechtlich ist die Frage aus meiner Sicht klar, denn das sind ja Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Das heißt, dass der Staat in die Rechte eingreift, um ihm dem Individuum die Rechte zu erhalten, fände ich verfassungsrechtlich abgefahren.
Sehe ich ganz genauso, wobei der EuGH natürlich in seiner Rechtsprechung, ich sag mal vorsichtig, starke Tendenzen Richtung Verbraucherschutz hat. Aber dass die DSGVO so gedacht gewesen wäre, glaube ich auch nicht. Also ich bin da bei dir. Man muss sich halt nur mit dem auseinandersetzen, was einem begegnet, ne? in der Rechtsprechung auf europäischer Ebene. Ja. Aber wir können ja gleich, wenn es um die KI-Verordnung und schöne widerstreitende Themen wie Datenminimierung und Ähnliches geht, vielleicht noch mal kurz darauf zurückkommen. Aber vom Datenschutz zum Jugendschutz. In der Überschrift haben wir gesagt, Schatzkisten. Was sind Schatzkisten? Schatzkisten, dem Gamer bekannt als Lootboxen. Mit denen kann man ein Spiel interessanter gestalten. Jetzt weiß ich, dass das nicht völlig, mal sagen, unumstritten ist, diese Lootboxen. Es gibt Leute, die sagen, das ist ja nicht okay, dass man Spielern Schatzkisten, sowas wie Wundertüten verkauft, mit denen sie dann im Spiel weiterkommen. Und da kommt sogar, das weiß ich, da warst du aktiv dieser Tage, glücksspielrechtliche Fragen auf Spieleanbieter zu Jugendschutz, Glücksspielrecht. Vielleicht mal diese Facette jetzt kurz schlaglichtartig beleuchten. Wie läuft da die rechtliche Linie?
Ja, heiße Debatte. Es sind mindestens zwei Masterarbeiten, die ich da geradezu korrigiere, zu der Frage, wie sind denn Lootboxen zu regulieren? Jetzt muss man, glaube ich, erstmal auseinanderhalten, was gibt es denn für Lootboxen? Es gibt nicht die Lootbox, sondern Lootbox ist letztendlich die Möglichkeit, in einem Computerspiel einen zufälligen Inhalt zu bekommen. Wie man den bekommt, ist sehr unterschiedlich. Also der Klassiker ist tatsächlich, dass man in einem Spiel, sagen wir World of Warcraft, durch die Welt rennt und dann erschlägt man ein Monster und dann droppt dieses Monster, dann lässt dieses Monster was fallen. Ja, das ist dieses Zufallselement, manchmal hat er ein besonderes Schwert oder manchmal hat er auch einen Heiltrank oder wie auch immer. Ja, das ist so das Übliche, dass der erstmal was droppt.
Manchmal, das ist eher eine Wundertüte als eine Schatzkiste.
Beute. Das ist erstmal Beute. Ne?
Okay, also
eine übersetzte Beutekiste. Ne? Also es ist eine Beutekiste, das heißt, wenn man Beute macht, weil man irgendwie ein Monster erschlägt oder sowas, dann kann man eben, lässt er was fallen. Ne? Mhm. So, das kann man dann auch weiterspielen, indem man eben nicht nur beim Kampf was bekommt, sondern dass dann auch irgendwo im Spiel Kisten rumstehen. Schatztruhen. Mhm. Und die haben dann auch unterschiedliche Inhalte. Mal haben die noch irgendwie, dass man einen besonderen Zauberspruch lernen kann oder dass man eben nochmal eine besondere Waffe oder eine besondere Ausrüstung bekommt. Alle irgendwelche Zusatzgeschichten, die sind jetzt nicht wesentlich, um das Spiel abzuschließen, aber die lassen einen natürlich auch schneller vorankommen. Klar, man soll ja im Spiel auch leveln, dabei bleiben und da muss man dann auch irgendwann die richtige Ausrüstung bekommen. Das ist im Spiel gefunden. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man im Spiel auch Währung erhält. Die kann man zum Beispiel bekommen, indem man im Spiel Inhalte verkauft oder dass eben das Monster Geld fallen lässt oder dass man möglicherweise sogar durch gewisse Belohnungen oder sowas solche Ingame-Währung bekommt. Und die Ingame-Währung, die kann man dann auch wieder einsetzen, um Inhalte zu kaufen. Oder nicht Inhalte zu kaufen, sondern vielleicht sozusagen, ich kaufe mir so eine Wundertüte aus Ingame-Währung.
Also und das da kommt also
die Box, die kann man sich auch mit Ingame-Währung kaufen. Das heißt, da habe ich gar kein Geld reingesteckt. Also abgesehen vom Kauf des Spiels, aber im Spiel kein Geld reingesteckt, sondern entweder freigespielt oder erspielt oder mit Münzen im Spiel dann eben gekauft. Das ist sozusagen die Basis. Und ja, so hat sich das entwickelt. Und irgendwann ist man dazu übergegangen, dass man eben auch, damit man sich im Spiel dann eben viele Dinge leisten kann, dass man diese Ingame-Währung, dass man sich die auch mit Geld letztendlich pimpen kann. Dass man eben im Spiel schneller vorankommt, da kann man sich eben ein paar extra Münzen, ein paar extra Diamanten oder was auch immer für Geld kaufen. Da kann man sich wenige Münzen für wenig Geld kaufen, viele Münzen für viel Geld kaufen, sehr unterschiedlich. Das ist dann sozusagen Ingame-Currency und hier bekommt das Finanzielle ins Spiel. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, und jetzt seht ihr, siehst du, wie breit diese Geschichte ist. Also von einfachem Loot, das fallen gelassen wird, bis hin zu einer Lootbox, die man im Spiel findet, freispielt, bis hin zu einer Lootbox, die man mit In-Game-Currency kauft, bis hin zu einer Lootbox, die man mit Ingame-Currency kauft, die man aber mit Geld gekauft hat. Und da gibt es die Möglichkeit, Geld zu investieren. Das wurde, das Lootbox-Prinzip ist gelernt von Spielern über Generationen und auch die Lootboxen werden gut angenommen. Das ist also ein kleines, das hat mal jemand unglücklich, Surprise-Mechanic genannt. Aber klar, das ist so ein spielerisches Element, spannend, was ist denn da drin, komme ich damit, dann habe ich da vielleicht ein besonderes Item. Und da gibt es natürlich auch Spiele, kann man glaube ich ganz offen sagen, am meisten diskutiert wird FIFA. Das ist eine Fußballsimulation und da kann man dann für sein Team besondere Spieler bekommen. Und die besonderen Spieler sind dann so ein Mbappé oder so ein Toni Kroos und so weiter. Und die kann man entweder im Spiel mit Packs bekommen, weil man sich die freispielt. Das dauert natürlich eine Weile. Oder man kauft sich eben wie so ein Panini-Bildchen, kauft man sich ein Pack, das ist genauso wie so ein Panini-Packung, ein Pack, da sind dann verschiedene Spieler drin, man weiß aber nicht welche. Und das ist natürlich ein spannendes Element. Und das kann natürlich auch dazu anreizen, dass wenn man sagt, jetzt war der Toni Kroos doch nicht dabei, jetzt kaufe ich mir das nächste Pack. Und da ist er wieder nicht dabei. Dann kauft man sich das nächste und das nächste und das nächste und das nächste. Und so kann man natürlich ganz schön viel Geld dafür ausgeben. Und da ist eben die Diskussion, inwiefern ist das, ich sage jetzt mal ganz allgemein, fair.
Ja, das ist Unterschied zu Panini-Bildchen. Ein Sammelalbum voll machen ist ja ähnliche Idee, macht nur nicht so süchtig, beziehungsweise kostet nicht so viel. Also bis ich so
ein... Wenn mein Sohn sagen würde, das Panini-Sammelalbum macht nicht süchtig, der gibt sein ganzes Geld bei der letzten WM dafür aus und haut das auf den Kopf, um dieses Album voll zu kriegen. Und, und auch da ist das natürlich perfide. Man kann sich durchaus einige Bilder am Schluss noch kaufen. Ja, kann man immer pro Panini-Album kann man sich, glaube ich, 4 oder 5 Spieler dann noch zubestellen und komplett zu bekommen. Aber bis man das andere voll hat, das dauert eine ganze Weile. Also im Prinzip ist das schon so ein bisschen wie Panini-Sammelbildchen. Die Regulierung ist natürlich vollkommen anders. Ne? Ja. Vollkommen klar und es ist auch ein anderer Markt und so weiter. Aber dieses Prinzip, dieses Element, ich will die aber alle haben oder ich will den haben, das ist natürlich, was hier angesprochen wird. Und diese Sammelleidenschaft, die kennen wir aus vielen anderen Bereichen auch, die ist auch Spielen immanent. Die Herausforderung, die jetzt hier ist, ist eben die Frage einerseits, inwiefern können Kinder und Jugendliche diesem Anreiz widerstehen? Ja? Oder werden die hier verleitet, immer mehr Geld auszugeben? Also das eine ist der Jugendschutzaspekt. Das andere ist die Frage, ist das denn, also Dark Pattern wieder dieser Spruch, gibt es hier einen Mechanismus, wird hier eine menschliche Schwäche ausgenutzt? Ja, und eine menschliche Schwäche, das ist eben ein üblicher Fall im UWG, wo man dann eben drüber nachdenken muss, ist das denn lauter? Ja, also im gewerblichen Rechtsschutz, im Wettbewerbsrecht. Und neu, das hast du gerade angesprochen, ist auch die Frage, ist das vielleicht Glücksspiel? Weil man ja hier auch ein Zufallselement hat, wer denn dabei ist, weil man hier auch einen Einsatz tätigt, der durchaus nicht unerheblich ist. Erheblichkeitsschwelle, sagt das UVG Münster, ist so bei 10 Euro. Aber da kann man durchaus auch mehr ausgeben. Ist auch die Frage, kumuliert man das vielleicht? Und dann eben hat man auch einen Gewinn. Die große Frage ist nur, ob man diesen Gewinn realisieren kann. Sprich, jetzt mal nur im Charakter, setzt man hier Geld, um Geld zu gewinnen? Also ist es eine Geldwette? Das wäre dann sozusagen klassisches Glücksspiel mit einarmigen Banditen oder im Casino, wo man Geld setzt, um am Schluss eigentlich mit mehr Geld rauszukommen. Oder setzt man hier Geld ein, um etwas zu erhalten, das natürlich auch einen geldwerten Vorteil hat und was man in manchen Fällen vielleicht auch handeln kann. Und da stellt sich eben die Glücksspielbehörde der Länder, wo ich letzte Woche in meiner Eigenschaft als Professor der TH Köln vorgetragen habe, überlegt, das ist noch ein offener Prozess und da gibt es mehrere Anhörungen zu, inwieweit immer dann, wenn sowas verkauft werden kann und der Erlös aus dem Verkauf auch wieder eingesetzt werden kann, also eine Perpetuierung, ein Cash-out, wie sich das nennt, inwiefern das eigentlich dazu führt, dass die Merkmale für ein Glücksspiel gegeben sind. Und das wird man im Einzelfall anschauen müssen. Das heißt, gehen wir die Lootboxen durch, wenn man im Spiel einfach nur was findet, da gibt es ja keinen Gewinn. Wenn man jetzt eine Lootbox sich mit Ingame-Währung kauft, dann hat man keinen Einsatz getätigt, weil man ja kein Geld bezahlt hat. Also fallen ganz, ganz viele Lootboxen damit schon mal ganz deutlich raus. Und es geht nur noch um die Lootboxen, wo man sich mit Echtgeld Ingame-Währung kaufen kann und dann anschließend das, was man sich eine Lootbox kaufen kann, auch, also immer dann, wenn man sich schlicht nur Ingame-Währung kaufen kann, ist das jetzt kein Glücksspiel, sondern erst in dem Moment, wo ja dann wieder das Zufallselement dazukommt und man sich eben eine Lootbox mit dieser Währung kauft. Und dann eben die Frage ist, kann ich das weiterverkaufen? So, das ja. wurde letztes Jahr bei der GGL auch am Beispiel FIFA durchexerziert, wo man dann festgestellt hat, nee, kann man nicht. Da gibt es einen internen Transfermarkt, aber da kann man letztendlich einen Spieler nur allgemein verkaufen, kriegt dann aber nur Ingame-Währung zurück und kann nie wieder das Geld in Echtgeld umtauschen. Und damit ist sozusagen, zumindest für FIFA, relativ klar, dass das kein Glücksspiel ist. Jetzt mag es natürlich Lootboxen geben, die darauf angelegt sind, dass man es wiederverkaufen kann. Da gibt es so Gacha-Geschichten, die kommen aus China. Da mag es sicherlich einen Fall geben, wo das vielleicht unter Glücksspiel fällt. Wie das immer so ist, nichts kann man ausschließen.
Aber das ist das Kriterium, die, dass, die Befreiung des Geldes aus der Spielewelt beziehungsweise die Realisierung
genau, eines Geldes. Ja. Dieses Umzu spiele ich, um am Schluss einen Gewinn zu haben.
Ja.
Na, also dieser Zusammenhang zwischen Einsatz und Gewinnmöglichkeit, um dann am Schluss eben ja letztendlich reicher zu werden. Ja? Und da gibt es unterschiedliche Auslegungen, inwieweit man das hier enger auslegt oder weiter auslegt und so weiter. Aber jedenfalls einig ist man sich, glaube ich, insoweit in dem Moment, wo man das nicht wieder cash out, also wo man das Geld nicht wieder zurückbekommt. Anders bei Panini-Bildchen, die kann ich ja sogar tatsächlich gegen Geld dann wieder verkaufen. Das ist mit Spielern bei FIFA nicht möglich. Ja. Ich kann nicht gegen Geld verkaufen. Ich kann am freien Markt, man kann vielleicht einen Account verkaufen. Das ist vielleicht noch denkbar, aber einen Spieler kann ich nicht verkaufen. Das geht nicht. Also da gibt es einen Mechanismus, wie man sozusagen versucht, irgendwie Punkte sich eventuell noch zu schachern. Da werden allerdings auch dann Mechanismen greifen, wie dass man einen Preisrange schafft und so weiter. Aber letztendlich ist es nicht möglich, einen Spieler zu verkaufen. Und damit ist eben diese Cash-Out-Geschichte nicht gegeben. Und damit ist das relativ klar. Aber jetzt kommen wir zu dem Kern der ganzen Geschichte. Worum geht es denn bei der Lootbox-Debatte? Geht es darum, dass es Glücksspiel ist? Oder geht es darum, dass man sozusagen überlegt, dass man Auswüchsen bei Lootboxen begegnet? Und dann ist die Frage, was ist denn da die richtige Materie für, um das zu regeln? Und da ist wahrscheinlich das Glücksspielrecht denkbar ungeeignet, weil das Glücksspielrecht sagt nur, erlaubt oder verboten. Das kennt nichts dazwischen. Und das ist dann eben auch immer gleich strafrechtlich sanktioniert und setzt sich dann auch gegenüber Jugendschutz und den Mechanismen durch. Jugendschutz ist dann vorbei. In dem Moment, das Glücksspiel greift, ist es ja noch nicht einmal ab 18, sondern es ist ganz verboten. Das heißt, das ist ein sehr pauschales Schwert. Und da eben ist die Überlegung, muss man da nicht eher im Verbraucherschutz ansetzen? Und ja. Verbraucherschutzrecht, da kann man wunderbar, wie das die Kommission jetzt schon macht, die hat eine Guidance veröffentlicht vor 2 Jahren und da steht drin, Lootboxen sind unlauter, wenn. Und haben dann ein paar Beispiele aufgeführt. Und ich glaube, in die Richtung, da kann man nachsteuern, da kann die Rechtsprechung dann auch mal gucken, wenn sich neue Entwicklungen gibt und so weiter. Da hat man einfach mehr Stand und Spielbein und am Schluss auch die bessere Rechtsdurchsetzung. Denn schauen wir uns die Glücksspielbehörde der Länder an, da sitzen 60, 70 Leute, die sind alle sehr engagiert bei der Arbeit, aber haben natürlich im Kern ihre Aufgabe, das Online-Glücksspiel, was aus dem Alter heraus oder wo auch immer betrieben wird, zu verfolgen und durchzusetzen und so weiter und werden am Schluss nicht das Personal haben, um alle Spiele auf Lootboxen zu untersuchen, zu prüfen und dann gegebenenfalls im Einzelfall Untersagungsverfügung auszusprechen. Das kriegt ja die USK gerade mal hin, die das über viele Jahre eingeübt hat mit Mechanismen und sich ausschließlich damit beschäftigt, ein Alterskennzeichen zu vergeben. Aber das wird die GGL in der Form nicht leisten können. Das heißt, das ist dann wie beim Datenschutzrecht. Wenn die Behörden überfordert sind, das Recht durchzusetzen, dann wird es halt zu einer Larifari-Einstellung kommen, dass man sagt, oh ja, das lasse ich vielleicht doch noch irgendwie, probiere ich es mal, wird ja eh nicht durchgesetzt. Das heißt, effektiv ist das nicht.
Okay, also das heißt,
Verbraucherschutzrecht, wo man abmahnen kann, dann der schärfere Schwert, wo dann die Wettbewerber oder Verbraucherschutzzentralen direkt dagegen vorgehen können. Und deswegen, ich glaube, es geht nicht um die Frage des, ob Lootboxen reguliert werden, sondern des Wie und Wo. Und da ist, glaube ich, eine Debatte zu sehen, dass Verbraucherschutz wahrscheinlich das bessere Instrument ist.
Okay, also eine rechtssystematische fein differenzierte Betrachtung, die man da zugrunde legen sollte, nach deiner Auffassung, und eben einfach gucken, welches Instrumentarium greift in diesem doch mehrere Rechtsgebiete tangierenden Feld. Genau. Ja, ich glaube, das ist verständlich. Ja, dann hätten wir Datenschutz und Jugendschutz, Schrägstrich auch Glücksspiele, als Schlaglicht beleuchtet. Und dann würde ich gerne zum Schluss nochmal zur KI-Verordnung kommen, also Games und KI. Die KI-Verordnung regelt den Betrieb und die Entwicklung von Datenmodellen und Datensystemen unter Einsatz generativer künstlicher Intelligenz, also autonomer künstlicher Intelligenz. Fallt ihr da drunter? Machen Games das? Ich habe heute gelesen, es gibt einen Bot, der einem hilft, Tipps gibt beim Computerspielen, so ungefähr. Ne? Das wäre jetzt eine Spezialanwendung. Aber die Frage, ist das generell ein Thema, was bei euch intensiv diskutiert wird mit Blick auf das, was ihr macht? Also passiert da generative künstliche Intelligenz in den Spielen, in Anführungsstrichen? Und eine Frage, die mich auch interessieren würde, wenn man zumindest mal, wenn man an Erfassung von Iris, von Blicken denkt und so weiter, wenn das in einem Spiel eine Rolle spielt, möglicherweise auch durch irgendwelche VR-Brillen, da kommt man ja auch in die Bereiche der Biometrieerfassung, und dann würde es natürlich auch Richtung Hochrisiko-KI gehen. Und das wären so die beiden Felder, die mich grundsätzlich interessieren würden. Fallt ihr drunter, ihr im Sinne von
wir als Forschungsstelle? Oder?
Wir als Forschungsstelle definitiv nicht, aber du mit deinem anderen Hut als jemand, der Spiele und Games lehrt er, dass die Spiele drunter fallen. Und dann dieses Biometrie-Thema ist ja auch ein super spannendes Thema. Da stelle ich mir insgesamt als sehr herausfordernd es vor, die vielen Einsatzfelder der Biometrie auszugrenzen, jedenfalls die unschädlichen, auch aus der Hochrisikowelt. Und ihr seid nur ein Fall davon.
Also KI ist natürlich ein spannendes Thema, wird überall gerade besprochen, und das machen wir an der Forschungsstelle natürlich auch ausführlich, indem wir, lieber Rolf, gemeinsam wieder eine MMR-Beilage dieses Jahr pünktlich zur Gamescom zusammen mit dem Verband im Beck-Verlag in der MMR rausbringen. Und da geht es dieses Jahr ausschließlich um KI, und zwar KI und Games. Und du hast gerade Bots angesprochen, die sind natürlich immer der natürliche Feind des Games-Publishers, weil der Bot ja gerade die Spielmechaniken umgehen muss. Deswegen wird das sicherlich nicht von Games-Anbietern angeboten. Was aber durchaus passiert, wo KI zum Einsatz kommt, ist eben bei NPCs zum Beispiel, denn die Non-Playable Characters, das heißt Figuren im Spiel, die nennt man dann auch im Games-Jargon KI, also der künstliche Gegner, der künstliche Mitspieler oder eine Figur, die man anspricht für eine Handlung und so weiter und so fort. Nur wenn man sich das genauer anschaut, die sind toll gemacht, in der Zwischenzeit können die auch sich mit einem unterhalten, da hat Ubisoft, die tragen ja dazu bei mit dem Editorial zu der Beilage und sitzen ja in Düsseldorf, und die haben da ein ganz tolles Tool entwickeln, dass man sich im Spiel eben mit so einem Charakter auch unterhalten kann. Aber, jetzt mal Hand aufs Herz, die sind eben nicht autonom. Die folgen gewissen Regeln. Das heißt, immer dann, wenn es zu einem Computerspiel kommt, sollen die ja gerade nicht irgendwas machen und sich selbst entwickeln, sondern gibt es klare Regeln, die vorgegeben werden. Das heißt, Games fallen gerade nicht mit ihrer Engine unter die KI-Verordnung, weil es Regeln gibt, die einer Geschichte folgen und damit eben Leitplanken und damit auch ein Bias und so weiter vorgegeben ist. Ja, klar, aber weil eine Geschichte vorgegeben ist. Deswegen ist das
Spiel eine sich selbst entwickelnden KI-Algorithmen, die dann mehr oder weniger das Spiel optimieren sollen nach den Parametern der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die man kennt. Das leuchtet mir ein, ne, dass ihr da gar kein Interesse daran habt.
Wir als Forschungsstelle.
Wir als Forschungsstelle sowieso nicht, aber die Game-Anbieter natürlich auch nicht, das in irgendeiner Form zu betreiben. Ne? Das wäre natürlich auch eine Idee, aber ich verstehe, dass die Spieleanbieter das nicht wollen, um künstliche Intelligenz bewusst nicht einzusetzen, weil es einfach nicht zur Geschäftsidee passt. Richtig so?
Ja, aber da reden wir eben über die Spielengine. Die Spielengine ist ja sozusagen das Herz eines Spiels, was dann ja eben dafür sorgt, dass Regeln vorgegeben werden. Man bewegt sich in eine Welt, rechts stehen 10 Bäume, links ist eine Burg, geradeaus ist irgendwie ein Wassergraben und dann kommen 10 Ritter auf einen zu oder sowas in der Richtung. Ne? Das ist sozusagen die Engine, die das vorgibt, die dann letztendlich auch den Code beinhaltet und wo das dann eben durchaus geschrieben wird. Und das folgt Regeln und das ist wohl keine KI. Aber jetzt kommen wir natürlich zu den Inhalten, die da reinkommen. Die werden natürlich häufig mit KI generiert. Das heißt, im Computerspielen wird vielfach KI angewendet. Das heißt, die Games-Branche ist weniger ein Anbieter von KI, sondern vielmehr ein Nutzer von KI. Wenn es darum geht, dass man eine Spielwelt entwickelt, dann macht man am Anfang einen Sketch und schaut aus, wie sieht denn die Piratenwelt aus. Und dann kann man mit Midjourney, beliebte generative KI für Bildgenerierung, kann man sagen, ich hätte gern ein Piratenschiff nach Vermeer und der Pirat soll bitte aussehen wie Johnny Depp in Pirates of the Caribbean und ich hätte gerne eine Burg, die aussieht wie wie die Ruine von Antibes und dann hätte ich gerne noch kristallklares Wasser und so baut man sich den Sketch und kann das dann immer weiter gestalten. Und dann hat man irgendwann auch ein Ergebnis oder hat dann irgendwelche Piraten, den ersten Piraten gezeichnet und dann sagt man, liebe KI, jetzt spuck mir doch bitte 100 Piraten in einem ähnlichen Format aus.
Da hat man kein Urheberrechtsproblem beim Output?
Und er ist ja selbst generiert.
Das ist ja, aber wenn dann Johnny Depp, der markenrechtlich möglicherweise geschützt ist oder die Figur ähnlich sieht, der ist natürlich KI generiert, aber ich muss ja genauso wie er natürlich dann diese Ähnlichkeit hat, ihn natürlich abgrenzen können beziehungsweise urheberrechtlich freistellen können von dem, was der Rechteinhaber an diesem Inhalt ist oder nicht.
Also urheberrechtlich müssen wir erstmal trennen zwischen Input und Output.
Ja.
Und Input ist ja das sozusagen, wie die KI trainiert wurde und das ist ja vor allen Dingen Aufgabe des Anbieters der KI. In dem Fall Midjourney ist ja nicht der Games-Anbieter Anbieter der KI, sondern Midjourney. So, wie die also die KI füllen, das ist sozusagen die Herausforderung, dass wir trefflich auf europäischer Ebene auch diskutieren werden. Aber derjenige, der sagt, ich nehme eine Anleihe, naja, also das ist ja urheberrechtlich, können wir da über Parodie und auch der Frage der Bearbeitung sprechen, aber da ist es ja ganz üblich, dass man sagt, male mir doch ein Bild wie Picasso. Oder ich hätte gern, urheberrechtlich, ich hätte gern einen Roman im Stil von Agatha Christie oder sowas. Das ist ja nicht unüblich. Dass
man da gehe ich mit.
So filmt, jetzt funktioniert das Urheberrecht.
Aber wenn ich sage, mach mir einen wie Yoda und der sieht dann aus wie Yoda, was wäre denn dann? Weil man kann eine Yoda-Figur verbotenerweise aus einer Datenbasis heraus verlangen. So, und da muss man ja erkennen, dass die geschützt ist, weil ich glaube, da sind wir uns einig. Wenn man diese Figur einsetzen würde, wird man ein Problem
haben. Wir brauchen urheberrechtlich eine Verletzungshandlung. Mhm. Das könnte hier in dem Fall die Vervielfältigung oder die Bearbeitung sein. Mhm. Bei der Vervielfältigung mangelt es ja daran, wir kopieren ja nichts, sondern wir designen. Es wird ja neu kreiert, wie Yoda. Es wird ja nicht Yoda schlicht kopiert. Es kann also, wenn dann, nur eine Bearbeitung sein. Und da ist die Frage des Abstandsgebots, wie weit verblasst der alte Yoda oder inwieweit rechtfertigt auch das künstlerische Interesse in der Abwägung, dass man das hier machen kann. Aber du sagst ja gerade eben nicht, mache mir Yoda, sondern mache mir eine Figur wie Yoda.
Aber wir kommen schon in Abgrenzungsprobleme. Das höre ich da auch raus. Ne? Denn es muss ja der wahre Yoda verblassen hinter dem wie Yoda aussehenden Nicht-Yoda.
Kommen wir zurück zu dem Sketch mit dem Piratenschiff und dem Piraten, der aussieht wie Johnny Depp. Als in Pirates of the Caribbean. Damit wird man ja anfangen und sagen, mache mir doch mal einen Piraten, der aussieht wie. der wird dann mit Journey auch nicht genauso rauskommen wie Johnny Depp, weil irgendeine Farbe nicht stimmt oder was auch immer. Und ausgehend davon wird ja dann der Künstler sagen, so, und jetzt mach doch bitte die Hutkrempe ein bisschen tiefer und hier bitte links noch eine Pistole hin und er braucht einen Vollbart und links hackst du ihm bitte das Bein ab und machst eine Prothese hin. So, ja. Und so wird das ja weiterentwickelt. Und da sind wir genau bei dem Verblassen, dass dann die Vorlage keine Rolle mehr spielt. So, ja, das heißt, wir sind in der Anwendung, dass man eben zur Gestaltung von Spielewelten durchaus sowas einsetzen kann. Dann eben zur Produktion, dass man dann sagt, so, jetzt hätte ich gerne 10 weitere Piraten, die genau ähnlich aussehen, aber einer älter, einer weiblich, wie bei den Schlümpfen. Dass man sagt, so, jetzt hätte ich gerne in diesem Format und dann geht das da eben rein. Da wird man natürlich nur als Entwickler immer gut beraten sein, eine proprietäre KI zu benutzen. Das heißt, man baut auf einem System, was ein Anbieter, das Large Language Model oder was auch immer anbietet, auf dem man aufbauen kann. Und dann wird man intern sich seine eigene KI entwickeln, die man dann eben benutzt, um sowas zu produzieren. Denn daran liegt ja gerade das Problem bei Midjourney, wo sich viele, viele Künstler beklagen, dass deren Werke, die da ursprünglich als Leistungsschau eingestellt wurden, plötzlich eben zum Training verwendet wurden. So, und das will man natürlich nicht, dass die Inhalte, da reden wir über Geschäftsgeheimnisschutz und so weiter, dass die Inhalte, die man hier generiert, schwuppdiwupp in der öffentlichen KI landen. Das heißt, wir haben in der Regel hier durchaus sogar KI-Anwendungen, die von der Games-Branche dann aufgesetzt werden, aber natürlich nur für den eigenen Gebrauch. Das heißt, es ist gerade kein Anbieten von KI. Das ist ein Tool, was eingesetzt wird, was aber nicht für Dritte angeboten wird. Das heißt, wir haben durchaus KI-Anwendungen in Use, aber nicht im Angebot.
Das verstehe ich. Das verstehe ich. Ihr seid Deployer nach den Kategorien. Ja, wir als Forschungsstelle, wenn wir das machen, aber die Games-Branche ist Betreiber, Deployer, ein Anbieter aus der Games-Branche ist es. Das leuchtet mir ein, dass das nicht entwickelt wird von einem Spieleanbieter. Das wäre in der Tat auch aus meiner Sicht so ein kleines bisschen überambitioniert bei all dem, was es gibt. Das heißt, die Anbieter von Computerspielen haben bei der Benutzung von KI-Systemen dann dieselben Probleme, die jeder Betreiber hat.
Genau.
Eine KI. Und das ist dann keine Besonderheit in dem Sinne. Also insofern, glaube ich, ist das gut einzusortieren. Diese Form von künstlicher Intelligenz-Einsatz passiert nach den, ich nenne es mal, allgemeinen Regeln für Betreiber entlang der Verwertung.
Okay. Aber eben schon im großen Umfang, weil man das in vielen Stellen einsetzt für Sketchen, für tatsächlich die Lokalisierung, sprich Sprache, dass man dann eben 2 Sprecher hat, die alle Texte einsprechen, da natürlich auch die Rechte sich einräumen lässt und die dann aber übersetzt werden in 37 Sprachen und alle anderen Spielecharaktere sozusagen, dass man dann die Musik natürlich auch mit KI generiert. Und damit die dann matcht, es gibt dann in der Regel auch eine eigene Sound Engine, damit dann eben auch der Sound zur Lippenbewegung passt oder zu dem Raum, in den man reingeht, der dann düster ist, dass dann andere Musik erscheint. Das wird eingesetzt natürlich zum Coding, AI-Assisted Coding. Das wird eingesetzt für Bug-Tracking, dass man dann eben auch guckt, funktioniert das? Und beim Testing, ne, Quality-Testing, spielt das eine große Rolle, bis hin dann eben zum Vertrieb. Wie kann man das am besten ausrollen und. Also insofern, da gibt es einfach in der Zwischenzeit in der Games-Branche schon sehr, sehr viele Anwendungen, die genutzt werden. Und deswegen ist die Games-Branche da eben vor allen Dingen Nutzer. Und wenn wir jetzt zu der urheberrechtlichen Frage kommen, wie ist das denn, muss denn eigentlich für Inhalte, die bei KI genutzt werden, bezahlt werden? Dann ist das am Schluss immer eine Frage, wer kriegt wie viel woraus? Wer keine KI nutzt, dessen Inhalte aber in KI verwendet werden, der hat natürlich ein Interesse daran, Geld zu bekommen und es zu verbieten und zu lizenzieren. Wer hingegen keine IP hat und aber KI ausführlich nutzt, der wird sagen, ich will dafür nicht bezahlen, ich kriege ja sowieso kein Geld, deswegen bin ich gegen eine Lizenzierung. Und wenn man sich die Games-Branche anguckt, gibt es also Unternehmen, die haben eine starke IP, und die sagen dann natürlich, ich möchte nicht, dass mein Content irgendwo in der KI auftaucht und damit trainiert wird und behält sich das eben vor und hat durchaus Interesse vielleicht sogar, dass das dann bezahlt werden muss. Und dann gibt es aber auch viele andere, die sagen, naja, ich habe zwar eine IP, aber wenn ich mal hochrechne, wie viel bekomme ich denn dafür vielleicht, wenn ich das lizenziere? 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro, übertreibe jetzt mal, dass es wenig ist. Und auf der anderen Seite, wie viel muss ich denn dafür bezahlen? Denn das wird ja der Schritt sein, in dem Moment, wo man dann eine Vergütungspflicht verlangt, wird ja eine KI-Anwendung ein Geschäftsmodell aufsetzen müssen. Irgendwo muss das Geld herkommen. Das wird nicht werbefinanziert sein. Das heißt, es wird dann eine Benutzergebühr geben pro Nutzung. Und das Geld wird weitergereicht, minus das, was die Handling-Fee für die Operator ist. Und damit eben schafft man über so eine Lizenzierungspflicht natürlich indirekt das Geschäftsmodell für KI-Anbieter. Ja. Und jetzt muss man bei der Diskussion, die auf europäischer Ebene gerade läuft, eben beachten, erstens, wollen wir weiterhin KI-Anwendungen kostenfrei haben? Oder müssen wir künftig dafür bezahlen? Und wer kriegt was daraus? Und da muss man eben mal kurz drauf gucken, bekomme ich mehr raus, als ich bezahlen muss oder nicht? Und da gibt es manche Branchen, die, wie gesagt, mehr KI einsetzen oder vielleicht auch künftig mehr KI einsetzen werden und andere, die das eben nicht einsetzen und insbesondere wahrscheinlich auch diejenigen, die alte Rechte haben, wo eben tatsächlich nur noch ausgewertet wird, die haben dann einfach schlicht eine andere Interessenlage.
Ja, also da wird sich sicherlich etwas ergeben, hoffentlich auch zum wirtschaftlichen Wohl für alle Beteiligten, denn du redest von Lizenzierungsmöglichkeiten und Ähnlichem. Und ich glaube, das ist etwas, worauf wir unser Augenmerk legen müssen, dass die KI-Verordnung am Ende das natürlich auch einhält, was sie verspricht, nämlich einen stabilen rechtlichen Rahmen zu liefern für Wirtschaft. Bevor wir zum Ende kommen, die Frage mit der biometrischen Erfassung von Spielern im Rahmen von KI-Anwendungen. Siehst du da was oder ist das eher kein Anwendungsszenario für die Spieleanbieter?
Denn die Sorge dieser Regelung ist ja, dass wie in China Menschen auf der Straße erfasst werden und dann Social Scoring stattfindet. Das ist ja der Hintergrund, warum man da so stark reguliert. Das ist natürlich bei Games, wenn man allein vorm Bildschirm sitzt und ein Spiel spielt oder wenn man das auf dem Smartphone daddelt oder auf dem Tablet und so weiter, da werden ja keine biometrischen Daten erhoben. Also deswegen sehe ich das nicht. Der einzige Fall, wo das vielleicht eine Rolle spielen könnte, wäre, wenn man eine VR-Brille aufsetzt. Da haben wir dann sozusagen die Herausforderung wie bei jeder VR-Anwendung, weil da natürlich schon geguckt wird, wenn man das mit der Augensteuerung macht, wohin guckt das Auge. Da sind wir aber, glaube ich, nicht bei biometrischen Daten, die erfasst werden im Sinne der KI-Verordnung. Da sind wir, glaube ich, ganz klassisch im Datenschutzrecht, wo man dann sicherlich auch eine Einwilligung braucht, weil es besondere Kategorien von Daten sein könnten. Gesundheitsdaten, wie ist das mit gegebenenfalls Pulsmessungen und so weiter und so fort. Also da könnte man vielleicht drüber nachdenken, dass das wieder ein datenschutzrechtliches Thema ist. Aber ich glaube, das war nicht gemeint mit den biometrischen Daten, wenn man sich jetzt eine VR-Brille aufsetzt und da fehlt ja auch das Autonome. Hm. Da fehlt ja, ja auch gut, also deswegen fällt das aus meiner Sicht raus. Also ich sehe keinen Anwendungsfall, da fehlt mir jetzt gerade die Fantasie für.
Ja, ja klar, auch kein Social Scoring, was ja ein staatlicher Einsatz ist. Ne? Also insofern, ja, man muss das in Ruhe angucken. Das tun wir uns ja mit Blick auf KI in dem MMR-Sonderheft, das immer zur Gamescom erscheint. Und darauf kann man sicherlich an dieser Stelle nochmal vertiefend verweisen. Ansonsten kann man ja ganz generell verweisen auf den Praxisleitfaden zur KI-Verordnung, den Tobias Keber, Landeslandschutzbeauftragter aus Baden-Württemberg, Kai Zähne und ich herausgeben, an dem Henna Hensch trotz intensiven Bemühens nicht mitwirkt, aber vielleicht schaffe ich es ja, ihn zu gewinnen für den Heidelberger Kommentar zur KI-Verordnung etwas beizutragen. Ich will nicht sagen, das ist er mir schuldig, aber ich finde, das wird dem Buch gut tun, nach all dem, was ich hier gehört habe. Und ich spreche es aber jetzt nicht weiter öffentlich an hier unter uns.
Ich kann versprechen, sobald ich den Heidelberger Kommentar zum Urheberrecht, den ich herausgebe, fertig habe, bin ich gerne für dieses Projekt bereit.
Darauf werden wir vermutlich nicht warten können, sondern müssten uns anders einigen, aber nicht mehr hier. Hier nur vielen herzlichen Dank für die wissenschaftliche Einordnung meines Kollegen Christian Henner-Hentsch, Professor für Urheber- und Medienrecht an der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht und mit einem zweiten Hut, wie sich nicht verbergen ließ, aber ansonsten natürlich auch nicht relevant war, Leiter Regulierung und Recht beim Games-Verband. Sehr herzlichen Dank für das Gespräch. Wir haben drei Schlaglichter gesetzt, Datenschutz, Jugendschutz, Schrägstrich Glücksspielrecht und KI-Verordnung. Spannendes Thema mit Blick auf ein ja gesellschaftlich und wirtschaftlich sehr interessantes Phänomen, nämlich Games, was so viel umsetzt wie die Fußball-Bundesliga, und zwar die echte. Vielen herzlichen Dank, lieber Henner. Willst du Tschüss sagen oder?
Immer noch. Vielen Dank, lieber Rolf. Immer spannend und schön, mit dir zu diskutieren. Vielen Dank, dass ich hier beim Podcast mitwirken durfte, und bis bald.
Bis bald. Das war der Dataagenda Datenschutz Podcast, Datenschutz und Spiele, Schatzkisten und KI-Verordnung ab zum Recht der Computerspiele. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war der Dataagenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.